Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wasteless Hero Podcast. Ich sitze heute in einer riesengroßen Lagerhalle und neben mir sitzt die Gründerin von The Good Food Market, die...
Nicole.
Hi Nicole, warum sitzen wir heute in einer Lagerhalle?
Ja, zum einen ist es richtig schön, dass du das direkt mal siehst, dass es nicht nur den kleinen Laden auf der Fenloer gibt, das sind ja nämlich nur 30 Quadratmeter, sondern dass da eine riesen Lagerhalle und Logistik auch dranhängt. Und das kannst du ja hier gut sehen, hier stehen 102 Euro Paletten voll mit Cola, Cold Brewed Coffee, Popcorn, Linsenchips und hast du nicht gesehen. Alles gerettet, also Tonnen an Lebensmitteln, die eigentlich in der Tonne gelandet werden. Und zum anderen können wir nicht bei mir das Interview machen, weil mein Mitbewohner gerade aussieht.
Ja, das habe ich gesehen.
Alles sehr schön. Deswegen ist es ja hier umso schöner.
Das stimmt. Die Nicole hat vor anderthalb Jahren, war das? Mhm. Der The Good Food Market gegründet und das ist ein Laden, ich kann das mal kurz erzählen, in Ehrenfeld auf der Fenloer Straße, in den jeder hinkommen kann. Dort gibt es gerettete Lebensmittel, für die jeder bezahlen kann, was es ihm wert ist. Wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Laden zu gründen und bist du die Gründerin?
Ich bin die Gründerin und die Idee stammte aus einer riesen Verärgerung heraus. Ja. Und zwar verschwenden wir viel zu viele geile Lebensmittel. Viele leckere Lebensmittel landen in der Tonne. Und das habe ich das erste Mal bemerkt, als ich mir mal die Mülltonnen in den Supermärkten angeguckt habe. Ich bin also Containern gegangen.
Was ist Containern ganz kurz?
Containern gehst du und guckst dir die Mülltonnen an, die vor den Supermärkten stehen. Oft sind sie weggeschlossen, deswegen muss man manchmal über einen Zaun klettern.
Okay.
Und dann da reingucken. Und das sind halt die Sachen, die aussortiert sind, weil sie irgendwie zu welk werden, also das Gemüse, oder Kartons beschädigt oder halt das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nahe am Ablaufen. Und da habe ich geguckt und gesehen, dass die Lebensmittel wunderbar noch zu verzehren wären, wenn sie denn nicht in der Tonne landen würden. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, das wäre eine super Sache, wenn man dem Supermarkt klar machen könnte, schmeiß das doch bitte nicht in die Tonne, stell das daneben, wir kommen das abholen. Und dann war ich total froh, dass es diese Idee im Rahmen von Foodsharing
schon gab. Genau. Ja.
Und Foodsharing ist inzwischen ein bundesweiter Verein, hat Zehntausende von Foodsavern, die bundesweit aktiv sind. Und wo auch ich angefangen habe, ehrenamtlich mich zu engagieren. Nur damals war das noch gar nicht so groß. Ne?
Wann hast du das gemacht?
Ja, das war so 2013.
Ah, okay, das ist schon lange her, ja.
Ja, also das Foodsharing wurde am 12.12.2012 gegründet. Und relativ zeitnah bin ich auch zurück aus Nepal gekommen.
Ah, okay.
Ich habe ja in Köln Jura studiert. Surprise.
Stimmt, ja, das weiß ich noch.
Und habe dann in Australien Master of Human Rights gemacht und habe dann in Nepal gearbeitet. Und als ich dann wiederkam, habe ich dann mich hier sehr geärgert darüber, wie viel Ressourcen wir verschwenden, wie viel Wasser, wie viel Strom. Und auch verschwenden wir diese Ressourcen, wenn wir Lebensmittel wegschmeißen. Ja. So, und dann habe ich bei Foodsharing angefangen und habe ganz viele Kooperationen zustande gebracht mit Supermärkten damals, ne? Also mit Cafés und insbesondere in Ehrenfeld, da komme ich ja her. Und deswegen kenne ich auch fast alle Kooperationen, die Foodsharing jetzt gerade hier hat.
Ach, krass.
Und bin dann später auch gefragt worden, ob ich nicht mal Lust hätte, im Vorstand mitzumachen.
Ja.
Und dann dachte ich so, Vorstand? Und das war mir alles so unbekannt, dass hinter Foodsharing auch eine ganz krasse Struktur halt steckt. Ja. Das ist ein Verein, ein eingetragener Verein. Da muss das Vereinsregister aktuell sein und also bürokratische Sachen. Und tatsächlich habe ich dann ein paar Jahre auch die Geschäftsführung für diesen Verein gemacht.
Ach, okay. Siehst du, das wusste ich noch gar nicht. Ja.
Na, so lange verfolgen wir uns.
Ja,
das habe ich gemacht. Das war Foodsharings einzigste Stelle, die bezahlt wurde.
Ah, okay.
Die wurde nach einer Weile eingeführt, weil es ja immer größer und krasser wurde mit Foodsharing. Und das einfach so viel langweiligen bürokratischen Kram zu tun gab, den keiner mehr ehrenamtlich machen wollte. Und irgendwie dachte ich, das ist was, wofür ich mich wirklich begeistern kann. Und ja klar, man kann nicht immer nur die Sahnetochte sich schnappen, sondern das muss auch manchmal irgendwie so halt ein Schreiben an einen Anwalt oder an dieses Vereinsregister gemacht
werden und so. Das war ja super, dass du Jura studiert hast eigentlich vorher.
Genau. Ja, also da hatte ich jedenfalls, ich will gar nicht behaupten, dass ich von meinem Jurastudium noch irgendwas weiß, aber...
Du wusstest, wie man Texte schreibt.
Ja, sowas. oder wie man, wer überhaupt Ansprechpartner ist.
Ja.
Genau, das habe ich dann gemacht. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, es gibt manchmal Situationen, wo wir mit Foodsharing nicht weiterkamen. Denn Foodsharing funktioniert komplett geldfrei, außer diese eine Stelle, die es darf. Hm? Und ich hatte aber von manchen Fällen gehört oder auch miterlebt, dass es palettenweise zum Beispiel mal was zu retten gab. Und dann kamen wir halt erstens mit dem Fahrrad schon mal
Zu Fuß nicht mehr weiter.
Das schaffst du nicht. Oder dann müssen halt irgendwie 30 Leute mit dem PKW dahin fahren.
Was dann wieder keinen Sinn macht.
Das macht überhaupt keinen Sinn, genau. Dann fahren die alle durch die halbe Weltgeschichte mit so viel Autos. Und da habe ich manchmal gedacht, boah, wenn wir jetzt nur einen LKW dahin schicken könnten, wäre so viel gerettet und so viel bewegt. Aber es ging nicht, weil wir konnten die Spedition nicht bezahlen. Ne? Weil ja kein
Stimmt, weil du bekommst kein Geld und du musstest sie aus eigener Tasche dann bezahlen.
Ja, genau. Ja. So wie, so, und da dachte ich halt, das Ehrenamt ist da auch an eine gewisse Grenze irgendwie gestoßen. Und ich hatte den Wunsch, dass wir wenigstens die Logistik bezahlen können, dass man als Ehrenamtler nicht draufzahlt.
Ja.
Ne? Und auch den Wunsch, auch diese großen Lebensmittelspenden abnehmen zu können und in Umlauf bringen zu können. Und so ist die Idee gekommen, dass wir irgendwie ein eigenes Ding machen müssen.
Ja.
Und so ist The Good Food entstanden. Erstmal ja nur mit einem Marktstand. Ich weiß nicht, kennst du den?
Den kenne ich gar nicht, nein.
Das haben wir dann 2016 gemacht.
Okay.
Da haben wir am Weltempfänger hier auf der Venloer Straße
ein
Hostel. Die haben gesagt, ja, ach Nicole, im Herbst brauchen wir unsere Außengastro überhaupt nicht. Du darfst dich da hinstellen. Kannst du den Tisch nehmen und kannst du deinen kleinen Marktstand aufbauen. So sind wir dann morgens zum Lammertshof gefahren, haben Gemüse geerntet, ne, mit dem Auto, so ein Mini-Auto von meiner Tante. Schön alles reingekloppt und dann nachher hatten wir das komplette Auto voller geretteter Lebensmittel.
Ja.
Also frisches Obst und Gemüse. Und sind dann zum Weltempfänger gefahren und haben dort unsere selbst gebastelten Kisten aufgestellt und haben mal geguckt, was passiert. Und die Leute waren sofort super neugierig.
Ja.
Also die waren total, wollten sofort wissen, was macht ihr hier, wo kommt das Zeug her? Und dann auch so ein was Empörtes. Ne? Was, das wäre weggeschmissen, das wäre auf den Feldern liegen geblieben, das kann nicht wahr sein. Und so richtig gemerkt, ja, die Leute verstehen, die empfinden das so wie ich.
Ne? Ja.
Also die denken auch, das gehört nicht auf den Müll oder das darf nicht vergammeln auf dem Feld. Das ist gut, dass das jemand einsammelt und das will ich unterstützen. Und so kamen immer wieder Leute zu dem Marktstand, das wurde immer bekannter und immer beliebter, sodass auch die ersten Presseleute kamen.
Ach ja, krass.
Ne? Und der Stadtanzeiger und die Kölnische Rundschau kam und hat mal berichtet. Und Menschentrauben sammelten sich immer vor uns.
Geil, ey.
Und wir haben das auch wirklich durchgezogen im Winter. Ne? Wir standen da bei Hagel, Schnee und Regen.
Krass.
Und haben da unser krummes Gemüse freigegeben.
Ja.
Und auch damals schon zum Zahl, was es dir wert ist.
Ah, okay.
Und das fand ich damals auch schon unglaublich wichtig, weil darüber natürlich unglaublich viele Menschen angesprochen
werden. Das stimmt, ja.
Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, können sich gut ernähren. Und Menschen, die auch sagen, ja, ich möchte das unterstützen, ich zahle hier genauso viel wie im regulären Markt für meine Lebensmittel oder mehr oder auch weniger. Ne? Also es ist ja wirklich jedem selbst überlassen. Es passt für jedes Portemonnaie, unser Konzept. Und das fand ich sehr schön. Und dass man so auch schön ins Gespräch kommen konnte, was ist dir denn jetzt ein Lebensmittel wert?
Ja, und vor allem die Aufklärung dahinter auch nochmal. Ne?
Ja. Ich glaube, sowas andernorts weggeschmissen wird.
Genau, ja.
Und ja, das fand ich, habe ich schon damals gemerkt. Das war ja gar nicht so ein mega ausgetüftelter Plan mit Businessplan.
Nee, ist mal einfach so, ich mache mal spontan einen Marktstand und guck mal, ob es klappt.
Ja, also wir haben ja ganz zum Anfang waren wir zu zweit, die Iris und ich. Die war damals auch bei Foodsharing mit mir im Vorstand. Und die hat aber schon vor dem ersten Marktstand quasi das Handtuch geworfen,
mal
so ausgedrückt, weil sie bemerkt hat, sie kann ihren regulären Job nicht nur 3 Tage die Woche machen. Sie braucht das Geld, sie ist darauf angewiesen und konnte das so nicht weiterhalten, dass sie zurück auch in ihren Vollzeitjob ist. Und was wollte ich denn jetzt eigentlich erzählen hier?
Dass ihr das ohne Businessplan gemacht habt, einfach mal so.
In dieser Theoriephase. Dankeschön, dass du weißt, was ich erzähle. Das, Ines war aber so diejenige, die das super konnte.
Ne? Okay.
Die konnte eher so Tabellen machen, die konnte das ganze Schriftliche.
Ja.
Super, ne? Die war perfekt auf dem Papier, konnte das alles schön aufschreiben. Und ich habe irgendwann aber gesagt, du Ines, das reicht mir. Ich muss mal einfach dahin fahren jetzt und das mal machen.
Ja.
Ich muss jetzt da die Kartoffeln einsammeln, dann stelle ich mich da hin und gucke, was passiert.
Ja.
Dann isst das jemand zum Abendbrot und ich freue mich am Abend.
Ja.
So. Und so hat das auch geklappt und immer im größeren Maße. Ne? Und irgendwann haben wir halt gedacht, ja, einmal die Woche, das war einmal dienstags damals. Und der Weltempfänger hat dann auch gesagt, hey Nicole, das ist so cool. Die Leute, die bei dir zum Marktstand kommen, sie trinken alle bei mir einen Kaffee.
Ach, perfekt.
Essen Kuchen.
Ja.
Und andersrum auch, ne? Also wirklich,
dass
wir beide dachten, ja, das passt super, sodass wir auch den Frühling noch da stehen durften, 2016. Ich habe eben 2016 gesagt,
ja,
ne?
Ja, 2015.
Aber wir haben 2015 mit dem Marktstand angefangen.
Ja.
Das verwechsel ich übrigens immer. Und 2016 sind wir aber in den ersten Pop-Up-Store gezogen. Das war auch ein Riesenschritt.
Das glaube ich. Habt ihr den gemietet, oder?
Ich hatte in einem Newsletter gelesen, dass ein Ladenlokal, gut und schön hieß es damals, das Ladenlokal von Christel, dass die in Sommerpause geht für 2 Monate.
Ja.
Und da habe ich gefragt, Christel, was machst du mit dem Laden in den 2 Monaten? Der steht doch nicht etwa leer? Ja, doch. Und dann dachte ich, okay, können wir da irgendwie was deichseln? Wir zahlen dir Miete und irgendwie so. Und dann meint sie so, boah, ja, ich mache 2 Monate zu. Wenn du mir 1 Monat die Miete zahlst, bin ich glücklich und
ach, geil.
So. Und dann haben wir überlegt, hin und her, können wir uns das leisten? Weil auch für 1 Monat ist ein Ladenlokal.
Das ist schon teuer in Köln, ja.
Und das war damals in der Wahlenstraße. Und dann haben wir es aber gemacht. Und so fing das dann an, dass wir auch uns getraut haben, drinnen mal was zu machen. Ne? Nicht nur Laufkundschaft, weil das Wahlenstraße liegt ja so ein bisschen um die Ecke von der Fenlohr.
Das stimmt, ja.
Aber wir haben gemerkt, die Leute vom Marktstand kommen rüber.
Ne? Ah, okay.
Und die haben das ihren Freunden allen erzählt und die kamen auch. Und dann haben wir noch so ein Regalvermietungssystem, habe ich mir ausgedacht. Dass, da waren so, der Laden war zu groß für uns, ne? Dass ich gesagt habe, so, alle Leute, die irgendwie Bock haben, können ein Regalbrett mieten und könnten ihre Marmeladen oder was
ach, auch geil, immer ey.
Recycelt hergestellt haben. Also es müsste schon irgendwie so ein Bezug zu Wiederverwertung oder also irgendwas mit nachhaltiger oder Ressourcenschonung zu tun haben. Und die konnten die Regalbretter mieten für 10 oder 30 Euro oder so, ne? Je nachdem, wo das gelegen war. Und so hatte ich auch schon einen Teil von unserer Miete.
Wieder drin, das war sehr cool. Ja.
Ja. Und ich habe gemerkt, es klappt. Ne? Und dann kam auf einmal das ZDF. Hallo! Das sind unsere Mieter in der Lagerhalle.
Ja.
Bin ich alleine hier.
Das ZDF?
Das ZDF kam. Und das war das erste Mal, dass wir halt bundesweit im Fernsehen
waren. Ach, krass.
Das war ein krasser Unterschied zu Stadtanzeiger.
Oder Rundschau. Oder
Rundschau, ne? WDR war auch schon mal da. Ja. Aber als das ZDF kam und wir bundesweite Aufmerksamkeit bekommen haben, rudelten dann natürlich auch bundesweit Anfragen an.
Ja, krass.
Unternehmen, die gesagt haben, boah, toll, wir wollen unsere Lebensmittel auch nicht in die
Tonne kloppen, okay.
Könnt ihr die abnehmen?
Ja. Deshalb habt ihr manchmal Sachen, wo ich mir denke, wie kommen die hier hin?
Ja.
Die müssen Kilometer, hunderte Kilometer weit gefahren worden
sein. Ja, genau, das ist richtig so. Also wir haben Kooperationen im Süden Deutschlands, die schicken uns die Sachen per Spedition, also da kommen dann LKWs und bringen uns das. Oder ganz im Norden. Also das hat nicht nur zur Folge gehabt, dass Unternehmen kamen, die uns Ware abgeben möchten, auch Leute, die mitmachen wollen oder die auf einmal Ideen hatten. Ey, habt ihr nicht Lust, dies und das zu machen?
Ja.
Und so wuchs unser Team auch. Also wir waren dann lange schon nicht mehr zu zweit, das war ja schon raus. Und wir waren dann noch zu dritt langsam und dann zu fünft auf einmal.
Ja.
Und dann, weil das im Fernsehen lief, kamen auf einmal auch voll viele Leute, die gesagt haben, kann ich nicht mitmachen?
Ja, geil.
Und
alle freiwillig und ehrenamtlich.
Ehrenamtlich und hatten da irgendwie Lust.
Ja.
Und dann haben wir halt überlegt, dass wir auch längere Öffnungszeiten haben können. Und so ist das wirklich in alle Richtungen gewachsen. Ne? Einmal zum Thema Kooperation, Leute, die mitmachen, aber auch Aufmerksamkeit schaffen für das Thema Lebensmittelverschwendung.
Ja.
Und das fand ich halt so toll, dass wir nicht nur ein Laden sind, sondern sowas
Ja, voll viel Aufklärungsarbeit macht ihr. Du warst auch bei Arte und sowas schon. Das heißt, das Thema ist echt super krass nochmal gespielt worden. Alleine durch die Idee, ich stelle mich mal einfach dahin und gucke, was mit dem krummen Gemüse passiert.
Ja, richtig.
Ich mache auch nur Foodsharing wegen The Good Food, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich erst in 3 Jahren drüber nachgedacht, was mit dieser Lebensmittelverschwendung super passiert.
Cool. Ja. Ja, und ich finde, das ist sowas, man kann da einfach selber mitmachen.
Ja.
Jeder kann da aktiv werden, der so ein bisschen Zeit hat. Das ist schon so, Zeit braucht man schon so ein bisschen. Ne? Aber wenn man so zum Bäcker abends fährt, das kann man sogar nach einem regulären Arbeitstag machen. Ne?
Also abholen und dann bei euch vorbeibringen wahrscheinlich.
Also Foodsharing jetzt. Ne?
Foodsharing, ja, stimmt. Ja,
und selber essen.
Ja, das auch. Ja.
Ja, aber bei uns, ja klar, bei uns kann man auch mitmachen und dienstags Ernten fahren. Inzwischen fahren wir 3-mal die Woche.
Ach, krass.
Ja. Und jetzt auch nicht mehr mit dem Auto meiner Tante,
ja,
sondern mit einem großen Transporter.
Ja.
3-mal die Woche, 3 komplette Transporter voll.
Das heißt, ihr fahrt 3-mal die Woche ernten und eigentlich jeder, der Bock hat, könnte mitfahren und bei der Ernte unterstützen.
Richtig.
Und warum arbeitet ihr mit dem Hof zusammen?
Den Lammertshof zum Beispiel, der hat auch mitgeholfen, dass ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin, beim Landwirten
okay.
auch nachzuernten.
Ja.
Der hat nämlich selbst eine Nachernte organisiert.
Mm.
Da bin ich hingefahren damals und habe Kartoffeln vom Feld gelesen, die noch völlig in Ordnung für mich aussahen. Und ich mir gedacht habe, das kann ja nicht angehen, dass man das nur einmal im Jahr hier bei so einem Event macht. Das muss man regelmäßig machen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, ey, wir müssen auch hier was tun. Ne? Also nicht nur große Mengen von Speditionen irgendwo abholen lassen, sondern auch bei der Landwirtschaft regelmäßig ernten fahren. Und das kombiniert The Good Food jetzt ganz gut.
Bei dem Lammertshof, das habe ich schon gelesen, der ist ein Bauer, der sich echt auch für Lebensmittelrettung einsetzt, ja, also gegen Lebensmittelverschwendung. Der hat ja selber mal gesagt, dass er viele Sachen, die er produziert, gar nicht verkaufen kann, so wie die Kartoffeln, weil die zu klein sind oder zu groß sind oder Spargel, weil er zu dick ist oder zu dünn ist. Und das ist halt geil von ihm. Ich weiß nicht, wie viele Bauern das machen, aber der sorgt ja echt dadurch auch dafür, dass alles, was er anbaut, bei euch nochmal landet und gegessen werden kann.
Ja. Und der ist auch selbst so aktiv, wie du schon sagst, und hat auch selbst schon einen Verein gegründet sogar.
Ach.
Lebensmittelretter heißt der.
Ja.
Und hat aber bemerkt so ein bisschen, dass das natürlich in seinem Alltag nicht wirklich einzubauen ist, dass er sich jetzt so mega um diesen Verein
kümmert. Ja, ja, klar.
Ne? Aber deswegen, der hat schon ein eigenes Verständnis dafür. Der geht auf Demonstrationen und da fahren die immer gegen Kohle demonstrieren und ist auch im ganzen Bioland-Kreis sehr bekannt, setzt sich ein und nimmt es auch wirklich sehr ernst und ist ein richtig, richtig toller Bauer, ein Landwirt, der sich wirklich sehr gut für unsere Umwelt auch einsetzt.
Ja.
Also von ihm habe ich auch ganz viel gelernt, ne? Wie zum Beispiel, dass man auf leerstehenden Feldern ganz viele wilde Blumen wachsen lässt, damit die Bienen was haben.
Okay.
Hektar sammeln. Und dass das auch zu einer Landwirtschaft halt gehört, dass man biodynamisch arbeitet und genau, so ein Kreislaufwirtschaft. Halt
Kreislaufwirtschaft betreibt, ja, nicht nur Zeug anbaut, wegwirft und den Rest verkauft.
Ja.
Sehr spannend. Wie viele Leute seid ihr im Moment bei The Good Food? Weißt du das überhaupt?
Ich war ja gerade im Urlaub und im Urlaub sind so viele neue Leute dazu gekommen. Mir ist letztens passiert, ich bin in den Laden rein und
kannte
die Leute nicht, die da waren. Da musste ich mich erst mal vorstellen, hallo, ich bin Nicole. Und und das ist inzwischen so weit, also vor dem Urlaub waren es um die 80 Leute.
Krass.
Und ich nehme an, dass wir gerade so um die 90 Leute sind.
Und die machen dann, die gehen Sachen Lebensmittel abholen, die gehen auf dem Hof nachernten, die stehen im Laden, die räumen ein, die kommen hier im Lager vorbei, wo wir gerade sitzen, fahren die Sachen in den Laden.
Mit dem Lastenfahrrad.
Mit dem Lastenfahrrad, genau.
Oder Joana hilft mir bei den ganzen Einarbeitungen und Interviews mit den neuen Leuten, weil wir bekommen ganz viele Anfragen. Also wer mitmachen möchte, schreibt an mitmachen@the-good-food.de und da antwortet die Joana und fragt dich dann, wozu hast du denn Lust? Und dann kannst du halt schon so sagen, ja, ich will raus, ich will aufs Land und ich will damit ernten helfen oder ich bin total Fahrrad-Nerd und will irgendwie trainieren. Wir hatten auch schon mal jemanden, die wollte eine Fahrradweltreise machen und hat dann das zum Anlass genommen, bei uns zu trainieren und ist
dann mal die
Radfahrten gemacht.
Ja.
Und das ist auch ein wichtiger Aspekt von The Good Food, dass wir halt nicht nur unser Hauptgeschäft CO2-neutral oder so, wie es halt geht, umweltschonend versuchen, sondern auch wirklich hinter den Kulissen und wirklich versuchen, alles so durchweg vernünftig zu regeln. Und das hat ist natürlich auch mit einem Fahrrad viel besser als jetzt mit dem Auto.
Ja, ja, klar. Vor allem gerade hier in Köln, die kurzen Strecken kannst du echt richtig gut eigentlich mit dem Fahrrad machen. Ja.
Ja, oder dass wir auf, wenn wir was drucken, auf Umweltschutzpapier, also bei der Umweltdruckerei und da hast du ja vielleicht auch einen Tipp oder die Zuhörer, wenn wir für Caterings angefragt werden.
Ja.
Wenn wir für Caterings angefragt werden, wollen ganz viele Auftraggeber Servietten haben.
Ah, ja.
Und da bin ich überhaupt kein Fan von. Also erstens denke ich mal, wofür brauchen die Leute immer diese Servietten, ja, um sich einmal den Mund abzutupfen und dann landet das im Müll. Auf der anderen Seite, manchmal gibt es schon Situationen, wo ich denke, ja, beim Fingerfood, wo du kein Geschirr hast.
Das ist was anderes.
Dass man irgendwas hat, wo man was drauflegen kann. Aber da, wir stellen halt immer Tellerchen lieber hin.
Ja.
Ne? Aber ganz oft wird darum gebeten, dass wir Servietten mitbringen. Und ich habe schon überlegt, ob wir jetzt Stoffservietten, ja, nehmen, ne, aus Stoffresten. Ich meine, die könnte man auch hübsch machen. Ne? Und jetzt würde mich aber interessieren, wie steht das im Verhältnis, diese Stoffserviette, die natürlich auch sehr viel Ressource benötigt, um überhaupt hergestellt zu werden und dann auch noch entsorgt zu werden, im Vergleich zu einer Stoffserviette, die gewaschen werden muss.
Das ist wie bei allem, was man benutzt. Die Stoffservietten musst du einfach so oft benutzen wie möglich. Ich habe heute noch mit einer anderen ein Interview gehabt, die macht einen Kaffee, mhm, und da ist dann einfach die Bedingung, dass sie täglich gewaschen werden.
Ja.
Ja. Bei dem Zero Waste Pop-Up Café, die haben ja jetzt auch Stoffservietten genommen, aber da musst du halt, die musst du halt wirklich waschen. Und wenn du die länger benutzt, ist okay. Und wenn du die aus Stoffresten machst, ist ja sowieso super, weil die werden sowieso weggeworfen.
Mhm.
Ja, und wenn man das groß spinnen will, kann man ja auch tatsächlich mal gucken. Es gibt ja unfassbar viele Sachen, wo Stoffreste anfangen. Gerade in der Modeindustrie, auch hier in Köln. Dann könnte man da fragen, ob man die Reste haben kann und man verarbeitet die. Ist natürlich blöd, wenn das weggeworfen wird. Aber sonst wird es weggeworfen, ohne dass es nochmal benutzt worden wäre.
Ja, du, da habe ich keine Sorge. Stoff habe ich, glaube ich, ich mache ja Kleidertauschpartys. Ich weiß gar nicht, ob, also das kannst du demnächst gerne auch mal kommen.
Ja, gerne.
Für September habe ich, glaube ich, das, ne, den nächsten.
Ist angesetzt. Super, ich will eh meinen Kleiderschrank aussortieren.
Ja. Genau, und da sind manchmal so viele Klamotten, wo ich dann denke, ja gut, die zieht vielleicht dann doch niemand mehr an. Da könnte man nämlich noch was draus nähen. Ne? Aber halt, es wäre manchmal, also das ist wirklich so eine Frage, geht man diesen krassen Weg, und das machen wir eigentlich wirklich in jeglicher Hinsicht.
Ja.
Und deswegen müssen wir das auch beim Catering,
das stimmt schon,
durchziehen. Ja. Ne?
Außer du nimmst Servietten aus Recycling. Aber die sind dann meistens nicht so geil, dass die Leute die haben wollen.
Ach doch, das wäre nicht so wild, aber sind die wirklich so umweltfreundlich?
Ja, die sind halt immerhin aus recyceltem Material.
Ja, also wie du siehst, da bin ich noch
nicht so. Ja, ich kann das verstehen. Es gibt immer so, wenn man es komplett nachhaltig machen will, dann ist es super
anspruchsvoll. Ja.
Ja. Wir können aber mal gerade zu den Follower-Fragen kommen, wenn du willst.
Ja.
Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die Nicole hat auch Jura studiert und benutzt dieses Studium eigentlich im Moment nur für das Fachwissen rund um Lebensmittelverschwendung, was du dir auch im Nachhinein wahrscheinlich angeeignet hast.
Ja, genau.
Und so wie bei mir ist es auch so, dass wir das Studium beide eigentlich gar nicht gebraucht hätten. jetzt hat einer meiner Lieblingsaccounts eine Frage gestellt, einer meiner Lieblingsaccounts wegen dem Namen, die heißen Deine Mütter. Die erste Frage ist, unterstützt ihr die Leute bei Zahl, was es dir wert ist? Weil, wenn man bei euch einkaufen geht, dann zahlt man ja, was es einem wert ist. Und viele tun sich schwer damit, Freunde von mir auch.
Ja, das stimmt. Also da ist, sind deine Mütter nicht alleine. Das Problem haben wir ganz oft. Und ich glaube, inzwischen, dass das Teil des Ganzen ist, dass man damit ein Problem hat und dass man darüber nachdenken muss und dass das dazugehört.
Das stimmt.
Ja. Dass wir nämlich nicht mehr so wirklich wissen, was unsere Lebensmittel wert sind und einfach ganz stupide immer akzeptieren, was der Supermarkt uns sagt. Das kostet 1,99 und wir hinterfragen das gar nicht mehr.
Stimmt, so ist das bei mir auch. Bei mir ist nämlich zum Beispiel, wenn ich zu euch gehe, dass ich manchmal sogar gefühlt einfach mehr bezahle, auch als im Bio-Supermarkt, weil ich mir denke, die sind ja einfach viel mehr wert. Da ist ja nochmal jemand irgendwo hingegangen. Aber es stimmt, ja, man akzeptiert tatsächlich den Preis und zahlt einfach.
Ja, und man hat das auch manchmal nicht mehr im Kopf. Und tatsächlich, ich auch nicht. Ne? Ich gehe ja auch jetzt schon seit Jahren nicht mehr einkaufen.
und weiß das auch wirklich nicht. Ne? Ich muss das wirklich auch nachgucken. Und dann haben wir auch im Team ganz viel darüber geredet. Ja, was machen wir jetzt? Ja. Ne? Es kommen immer Fragen, wie teuer ist das denn eigentlich? Und dann stehen wir immer ganz blöd da und sagen, das wissen wir auch nicht. Ne? Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir versuchen, die Neupreise rauszufinden von den Tees und Popcorn und was auch immer. Und versuchen, das da dran zu schreiben. Und dann kann der Kunde aber immer noch hingehen und sagen, ich zahle die Hälfte, ich zahle nur 30% oder ich zahle das Doppelte, keine Ahnung. Was für mich ein großer Schritt war, hört sich jetzt so lapidar gesagt an, aber es ist eigentlich entgegen meines Wunsches, dass wir da eine Zahl stehen haben. Weil Zahl, was es dir wert ist, ist immer, musst du eigentlich frei sein in deiner Entscheidung.
Und du musst wirklich tatsächlich dich mit den Gedanken auseinandersetzen, was ist dir gerade wert.
Ja, und auch wenn da jetzt das Kokosnussmehl, ne, was super teuer ist, das kostet irgendwie 9,80 Euro, so ein Kokosnussmehl, das weiß ein Kunde natürlich nicht.
Ja.
Aber wenn da die 9,80 Euro stehen, dann kannst du ganz schlecht, glaube ich, bist du gehemmt, 50 Cent auf den Tisch zu legen.
Oder, das stimmt.
Weil du ja denkst, ach nee, das kostet ja so viel neu und du bist direkt wegen dieser Zahl total beeinflusst und kannst nicht mehr frei darüber nachdenken, was möchte ich zahlen. Deswegen war das für mich eine große Entscheidung, dem quasi stattzugeben, okay, wir versuchen das umzusetzen, dass wir Neupreise dran schreiben, müssen aber das wirklich immer dazu sagen, dass das nicht der Preis ist, den wir haben wollen, sondern dass das eine Orientierung nur ist.
Okay. Dann noch, was passiert eigentlich mit den Lebensmitteln, die bei euch nicht mehr verkauft werden?
Da gibt es ganz wenige. Also wir haben das einmal gehabt, bisher nur einmal.
Ach krass.
Dass wir
Lieferung von 3 Millionen Tonnen Gurken.
Ja, da das, also jetzt einmal zur Trockenware, das ist nämlich auch mal, wir haben Chips geliefert bekommen, die magst du ja auch so gerne.
Ja.
Und wir testen die Lebensmittel ja immer, bevor sie in den Laden kommen. Und die Chips waren ranzig.
Ah, okay.
Schon als sie zu uns kamen. Und es war so ärgerlich, weil ich weiß, ich esse gerne Chips. Alle im Laden lieben Chips. Ne? Alle tun immer nur so gesund. Und wenn dann Chips da sind, stürzen sich alle auf diese Chips. Die Chips konnten wir überhaupt, die mussten wir entsorgen. Ne? Das war richtig scheiße. Aber gut, war so. Und jetzt zu den Millionen von Gurken letztens. Da haben wir wirklich ein Gurkenproblem gehabt. Da habe ich mich abends noch auf die Straße gesetzt und habe den Leuten Gurken in die Hände gedrückt.
Ach,
das war eine richtig witzige Aktion, weil wir haben ja auch gerade Tonicwasser.
Ja.
Und dann hat ein Kumpel noch Gin mitgebracht und dann haben wir Gurken da reingeschnibbelt und haben Gin Tonic mit Gurke noch am Laden getrunken und haben dann immer freudig die Gurken noch weiter verschenkt. Aber tatsächlich, also manchmal werden uns auch die Sachen gammelig, wenn es zum Beispiel so heiß ist oder werden die Sachen schon beschädigt oder angeritzt zu uns kommen. Ne? Wir können ja keine schimmligen Lebensmittel anbieten und dann müssen wir die auch aussortieren. Dann haben wir einen Kompost, also wir haben 2 Schrebergärten, die uns den Kompost abnehmen. Da fahren wir ein paar Mal die Woche hin und her und wenn es dann gar nicht anders geht, in die Biotonne.
Aber gut, ihr sorgt immerhin noch dafür, dass es auch noch auf den Kompost kommt.
Ja.
Das ist schon eine krasse Nummer.
Ja, zu Hause haben wir auch eine Wurmkiste. Ich habe auch schon mal gedacht, vielleicht könnte man eine große Wurmkiste bauen im Laden.
Das stimmt, hinten im Hof vielleicht.
Ja,
oder so.
Nur der Hof gehört nicht so ganz zu uns. Also da müsste man tatsächlich mal die Vermieter fragen.
Ja.
Aber ja, genau.
Wäre auch noch. Könnte man nach Workshops dann anbieten.
Ja.
Genau, es könnte, dann kam noch was, wie du gegründet hast und sowas. Ja, das hast du schon gesagt. Genau. Was hat dich bei dem Thema am meisten erschrocken oder gewundert? Also mich, weiß ich noch, hat erschrocken, ich weiß nicht, wie viel es waren, 300 Kilo Spargel hattet ihr mal?
Ja.
Das hat mich hart erschrocken, weil ich dachte, das ist ja so viel, da könnte ich ja 4 Monate von essen.
Und das war nur eine Woche, ne?
Genau.
In der Woche drauf oder vorher hatten wir 450 Kilo.
Krass.
Das war so hart, also weil gerade man, das man weiß ja irgendwie, der Spargel ist sowas Besonderes.
Und
ne?
kostet 7 Euro ein Kilo auf dem Markt.
Ja. Ja, richtig teuer und richtig viel Arbeit auch und so viel Wasser. Die Pflanze muss ja gegossen werden. Ja. Da kam jemand, wenn man mal einen Spargel da rausgestochen hat, weiß man auch, wie viel Arbeit das ist. Ja. Ne? Und das wird dann einfach weggeschmissen. Also das war auch für mich...
Das ist richtig krass.
Das war krass. Aber was ich auch nicht wusste, ist, wir haben ja kontinuierlich Bier. Also Getränke werden auch unglaublich viel aussortiert. Und seitdem es uns gibt, gibt es auch Bier. Und das ist ja auch vielleicht noch ganz kurz das einzige Lebensmittel, wo wir einen Mindestpreis angefangen haben zu nehmen. Weil wir bemerkt haben, dass sonst die Leute uns die Bude ausräumen. Ne? Also alle Leute, die auf der Straße leben oder dem Alkohol etwas zu sehr geneigt sind, kamen und haben sich richtig schön den Rucksack vollgehauen.
Da muss man auch drauf achten.
Mhm. Ja, ja, klar. Genau, und das ging nicht. Und das haben wir ganz schnell unterbunden, indem wir gesagt haben, so, das hat jetzt einen Mindestpreis von 1 Cent.
Okay. Was ist dein Tipp für eine erfolgreiche Gründung? Wie du eben schon gesagt hast, einfach ausprobieren, gucken, ob es klappt und wenn es klappt, dann weitermachen.
Ja, genau. Also man darf sich nicht erschrecken lassen über die ganze Bürokratie, die manchmal an so einer Gründung hängt.
Ja.
Ich habe erst ganz so nebenbei immer gelernt, ach so, ich muss auch noch das anmelden oder oh, ich muss, ach so, da... wie ich muss GEMA zahlen und also da wäre ich mich, habe ich mich lange gegen gewehrt, weil ich dachte, wir spielen doch überhaupt keine Musik ab, wir nutzen kein Internet, aber ja, wir zahlen jetzt auch GEMA. Nein, das andere GZ.
GZ,
ja. Sorry. Und GEMA, bei, wenn man mal Musik im Laden hat für unser Jubiläum, ne? Also das sind so bürokratisches Zeug, aber das ist jetzt nicht zur Gründung, aber zum Thema Bürokratie. Ja. Oder ins Handelsregister sich eintragen lassen. Wie funktioniert das? Und was ist überhaupt die, die richtige Rechtsform für mich? Ne? Das war auch ein Riesenthema. Wir sind eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft, also eine GUG. Das ist eine kleine GmbH.
Ah, okay.
Und die kannst du gründen ab 1 Euro.
Ja.
Und wir hatten ja kein Geld. Also es ist, früher war die sehr unbeliebt, diese UG, weil im Handwerkerbusiness oder in so anderen Geschäftsfeldern hat man ungern UGs als Geschäftspartner, weil man ja weiß, aha, jeder kann das gründen, da steckt eventuell kein Kapital hinter.
Ah, okay.
Und vielleicht sind die bald pleite und mit denen gehe ich lieber nicht so in. Aber das war mir ja egal. Also ja, bei uns kann ja ruhig jeder wissen, dass wir nicht, keine reichen Leute sind.
Verdienst du mittlerweile damit deinen Lebensunterhalt?
Ja, wir haben angefangen, Gehälter zu schaffen. Auch das, wie du dir vorstellen kannst, war ein riesiger Schritt für mich.
Ja.
Ich komme ja aus diesem ganzen Geldfrei, was kann man alles schaffen, geldfrei. Es hat ja bei Foodsharing schon angefangen, wo ich gedacht habe, es wäre schon toll, wenn ich nur Sinnvolles in meinem Leben machen kann. Und wenn das auch noch das ist, womit ich dann meine Miete zahlen kann, das wäre richtig toll. Deswegen gibt es das auch bei The Good Food, dass wir seit einem Jahr jetzt eine Stelle für mich eingerichtet haben. Und das habe ich nicht einfach so gemacht, sondern das haben wir ganz oft in Teamtreffen besprochen. Und weil ich ganz große Sorge hatte, wie sehen die anderen das? Die engagieren sich nämlich ehrenamtlich. Und jetzt kommt einer und bekommt Geld. Und das wollte ich ganz dringend vermeiden, dass das so Zwiespalt sät. Warum jetzt du und ich nicht und so. Und war dann aber ganz gerührt und also sehr positiv überrascht, dass das Team gesagt hat, also das ist selbstverständlich, das musst du machen. Ne? Ja. Also ich kann bis heute nicht verstehen, dass du das bisher ehrenamtlich gemacht hast. Ne? Und das war für mich irgendwie so sehr schön, aber auch schwierig dann zu sagen, okay, ich bin jetzt die Erste, die irgendwie Geld daraus zieht, aber ich kann... meine Zeit auch da rein investieren.
Deine volle Zeit, Und muss nicht nebenher noch was arbeiten, um Geld zu verdienen.
Ja.
Das stimmt.
Und ohnehin konnte ich das mit Foodsharing parallel nicht machen. Ne? Also weil The Good Food schon anders funktioniert. Ne? Also das mit dem Geld und dass wir, dass jeder zahlen kann, was es gibt, das würde es halt innerhalb Foodsharings nicht geben können. Ja. Ne? Und da war es ganz wichtig, da eine Grenze zu ziehen und zu sagen, so, das ist jetzt was anderes. Ich liebe Foodsharing immer noch total, aber ich höre da jetzt so auf, in einer Position zu sein, wo ich auch Pressearbeit gemacht habe oder Interviews gegeben habe man kann irgendwie, glaube ich, man sollte dann nur ein Gesicht für The Good Foods ein. Und es war nicht so einfach, weil ich ja auch mich sehr mit Foodsharing identifiziert habe.
Ja, man gemacht das einfach.
Genau. Und auch so viel aufgebaut habe hier und das so wirklich toll fand. Ja. Und jetzt ist das so ganz normal. Jetzt ist es so ganz klar, dass ich zu The Good Food gehöre und Foodsharing immer noch toll finde und dass das eine super Ergänzung ist.
Ja, klar. Ist ja immer so, wenn man was macht.
Ja.
Genau, über den Wert der Lebensmittel haben wir schon gesprochen, dass das vielen schwerfällt. Darf man gerettete Lebensmittel anbieten und verkaufen?
Ja, das darf man, wenn man den Menschen erzählt, dass sie Lebensmittel, das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben. Oder deswegen hängen bei uns immer diese ganzen Schilder abgelaufen, aber lecker oder Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten. Also man darf das nicht verheimlichen.
Das hast du eben schon gesagt, weil ich wollte für nächste Woche vielleicht was für meine Party abholen. Da hast du schon gesagt, auch wenn es um große Partys geht oder Großveranstaltungen und man bietet dann was an von euren Lebensmitteln, muss man auf jeden Fall jeden immer darauf hinweisen, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist.
Genau.
Also, das ist übrigens bei Foodsharing auch so. Wenn man seinen Freunden was gibt, muss man denen das auch sagen.
Ja. Macht ja auch Sinn. Ja. Also wenn ihr jetzt irgendwie eine große Party machen wollt, meldet euch. Wir haben noch 20 Paletten Gingerbier.
Nein, hat noch jemand geschrieben, ich liebe diesen Laden, kann ich mal verstehen.
Yeah.
Genau.
Cool, wer war das?
Lebensmittel. Und Lilly Corleone hat geschrieben, was kann man tun, damit es sowas immer mehr und überall gibt? Nehmt euch die Nicole zum Vorbild und macht einfach nach.
Ja, genau.
Weil wir sehen in Köln, wie hoch die Nachfrage ist. Ich meine, du hast gesagt, mittlerweile werden 90 Leute bei euch arbeiten.
Ja.
Ja, ihr habt einen Hof, wo ihr nacherntet. Das heißt, da ist
mehrere Höfe inzwischen.
Wir haben Potenzial, gerade in großen Städten.
Auf jeden Fall. Und es gibt auch in Münster jetzt die Verteilbar, die jetzt aufgemacht hat.
Da warst du auch.
Genau, die waren auch ganz oft bei uns und die haben das genauso angefangen wie wir. Und ich bin mega stolz, weil die haben das schon, die sagen auch, boah, wir haben uns das zum Vorbild genommen und haben das nachgemacht.
Ja.
Und der Laden ist so schön geworden. Und was die noch besser können als wir, die haben nämlich direkt eine Lebensmittelproduktion angeschlossen. Das ist so cool, da träume ich ja auch noch von.
Das, ne?
Die sind, die machen selber Lebensmittel, also die trocknen selbst Chips oder machen Marmelade und haben einen Mittagstisch.
Ach ja.
Die haben meine Wünsche, die haben wahrscheinlich ganz genau zugehört und haben es direkt integriert.
Voll geil, ey.
Also richtig, richtig toll.
Also bei The Good Food gibt es auch noch Ausbaustufen.
Auf jeden Fall, ja.
Okay. Dann noch ein wunderschönes Statement. Was für ein tolles Konzept. Bin baff, richtig toll. Props.
Ja, da freue ich mich. Freue ich mich.
Also, wenn ihr Bock habt, die Nicole hat gerade schon gesagt, wer es nachmachen will, ist gerne eingeladen, das nachzumachen.
Ja.
Kommt vorbei, geht zu The Good Food, guckt euch den Laden an, zahlt, was es euch wert ist. Und wenn ihr nicht wisst, was es euch wert ist, gebt einfach mal 15 bis 20 Euro.
Ja, oder
was auch immer.
Ihr könnt ja auch, wenn ihr dann eingekauft habt, nach Hause gehen und sagen, so, wenn ihr dann zur Oma sagt, Oma, ich habe jetzt gerade so viel ausgegeben und die Oma schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, dann zahlt ihr halt beim nächsten Einkauf ein bisschen weniger.
Ja.
Oder mehr, dann könnt ihr es ja ausgleichen. Ne? Also so, das sehen wir ja nicht so eng.
Und ansonsten vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Du wirst wieder jetzt in dem Lager arbeiten gehen.
Ja, ich sortiere noch ein paar Flaschen.
Ich gehe im Laden jetzt einkaufen und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Ja, schön, dass du da warst.
Gerne. Ciao.
Tschüss.